Hallo, herzlich willkommen, Roberto Ciulli.
Guten Abend.
Wir treffen uns heute in Fürth, wo Sie ein Gastspiel geben. Wo ist eigentlich Ihr liebster Platz? Vor oder hinter oder auf der Bühne?
Ja, würde ich sagen, auf der Bühne ist schon der beste Platz. Weil es geht um Spielen und dadurch es geht genau um Leben. Eine besondere Art von Leben. Ich vergleiche ein bisschen das Leben im Theater für einen Schauspieler wie das Leben von einem Menschen, die, wenn man fragt an den Menschen, möchtest du wieder deine Kindheit erleben, wieder von vorne anfangen, dein ganzes Leben? Die meisten werden sagen, nein, bitte nicht, wieder alles von vorne. Wenn aber die Chance hätte, erleben, dass wieder meine ganze Kindheit und alles mit dem Bewusstsein von heute, das schon. Und da würde ich sagen, das bietet ein Leben auf der Bühne.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Roberto Ciulli, Regisseur und Schauspieler.
Und Sie haben ja schon gesagt, für mich ist Schauspielen Leben. Im Theater Mülheim an der Ruhr und letztes Wochenende in Fürth, da stehen Sie ja tatsächlich auf der Bühne, ausverkauftes Haus am Wochenende. Das Stück heißt Ess wie Schädel. Können Sie vielleicht auch Menschen, die es nicht gesehen haben, in zwei Sätzen sagen, um was es geht?
Es gibt in einem Stück, das ich inszeniert habe, von Handke. Das heißt immer noch Sturm. Gibt es eine Partisanin, die eines Tages sagte diesen Satz. Es gibt die Zeit der Literatur und es gibt die Zeit der Manifesten und der Flugblätter. Navid Kermani erzählte über die schrecklichen Dinge, die in der Welt er beschreibt, Kriege, Hunger und Dinge, die in der Welt passieren. Und eben inspiriert vielleicht aus diesem Punkt, dass tatsächlich es gibt Zeiten und leider leben wir heute eine Zeit, in denen vielleicht nicht die Literatur gefragt ist, aber vielmehr die Pamphlet, die Manifeste, die ein bisschen härter und die Flugblätter.
Navid Kermani ist der Autor vieler Stücke und aus diesem Stück haben Sie ein Stück gemacht für diesen Abend, Ess wie Schädel. Navid Kermani kennt Sie schon Jahrzehnte. Der hat Sie am Theater besucht vor vielen, vielen Jahrzehnten und Eva Mattes, mit der Sie auf der Bühne stehen, die wir auch schon bei uns in der Sendung 1:1 der Talk hatten und die auch per Podcast abrufbar ist. Was verbindet Sie miteinander, Sie drei?
Ja, zuerst Navid Kermani tatsächlich war als Hospitant nach seinem Abitur. Also der war noch 18 Jahre alt und ist ein Jahr bei mir im Theater der Ruhr gewesen und deswegen seitdem kenne ich. Und Eva Mattes hat gelesen die Texte von Navid Kermani und so ist entstanden dann diese Idee.
Auch wenn Navid Kermani im Grunde genommen der Autor jetzt ist, aber Sie haben ja gesagt, bei mir hat ein Stück immer vier Autoren. Also der Autor selbst, der Regisseur, der Schauspieler und der Zuschauer. Heißt es auch, dass jetzt in Fürth zum Beispiel ein anderes Stück ja zu sehen ist als zum Beispiel in Mülheim oder jetzt auf dem Festival, auf dem das Stück gezeigt wurde?
Ja, auf jeden Fall in jedem Kopf von jeder Show, jeden Zuschauer entsteht ein neues Stück. Insofern ist der Zuschauer ein vierter Autor, der wichtigste, meiner Ansicht nach, weil da ist, wo das Theater ankommt und wo tatsächlich die letzte Form bekommt, das Theater in den Kopf des Zuschauers.
Ist das auch mit ein Grund, warum Sie in Mülheim oft vor den Vorstellungen auch ein Kartenabreißer sind? Also wollen Sie da so ein bisschen in diese Köpfe der Zuschauer hineinschauen, die da kommen?
Nein, das ist entstanden in einer Zeit, wo ich auf keinen Fall auf der Bühne war. Ich bin sehr spät als Schauspieler auf die Bühne gekommen. Ich bin nicht Schauspieler gewesen. Ich habe nie eine Schauspielschule irgendwie besucht. Ich bin, sagen wir, von Studium aus erst einmal promovierter Philosoph. Aber ich war die ganze Zeit Regisseur. Mit 60, muss ich sagen, habe ich angefangen zu spielen.
Das heißt, Sie haben jetzt eine 30-jährige...
Ich bin ein junger Schauspieler, ja.
Der eine 30-jährige Schauspielkarriere hat aber eine weit längere, jahrzehntelange sonstige Theaterkarriere. Eine Schauspielerin hat über Sie mal gesagt, er hat noch das Kind in sich. Wie schaffen Sie das, mit 90 noch dieses Kind in sich zu haben? Und wann kommt es zum Vorschein?
Ich glaube, das Kind in uns, es kommt, wenn man seinen Widerstand ständig gegenüber die Gesellschaft hält. Das heißt, ein Kind, der sofort in der Schule natürlich dagegen ist, diese Kindheit wegzunehmen. Das sind die Kinder, die stören Frieden. Das sind die Kinder, die noch später sagen immer Worte in der Gesellschaft, die dürfen nicht gesagt werden. Machen Sachen, die dürfen nicht mehr machen. Und ich war bestimmt ein Kind, der sehr starken Widerstand hat.
Roberto Cioli, heute in 1:1 der Talk, Theatermagier und Philosoph. Und am 1. April 1934 geboren. Gibt es das eigentlich auch in Italien, so wie in Deutschland, den Aprilscherz?
Ja, natürlich. Gab es also wenigstens. Ist eine der Geschichte vielleicht, die heute nicht mehr so feiert oder macht. Ich erinnere mich noch als Kind. Dieser 1. April ist vielmehr ein Fest für die Kinder, weil die Kinder haben die Möglichkeit, das zu machen, was normalerweise die Gesellschaft verbietet. Lüge, also Lügner zu sein, ja? Und Geschichte zu erzählen. Und das ist auch gehört zu diesem Widerstand.
Was waren Sie denn, weil wir gerade in der Runde davor gesprochen haben, von dem Kind, das Sie in sich immer noch tragen, auch mit 90, was waren Sie denn für ein Kind?
Also erst einmal, ich war ein rothaariges Kind in einer Familie, wo alle schwarz waren, haarige. Also so. Die rothaarigen Kinder, die sind nicht so gerne gesehen. Es ist immer verbunden, das hat immer mit dem Teufel zu tun. Also das Rote, das ist...
Aber es ist auch was Besonderes, rote Haare haben.
Besonderes, das Rote ist aber auch die Farbe des Kommunismus, ist etwas, das immer... Also. Und dann das Rothaarige machte so, dass ich diese Besonderheit hatte, dass wenn ich etwas fühlte oder so, sofort sah man meine Gefühle, obwohl ich nicht zeigen wollte. Mein Kopf wurde sofort rot. Ich brauchte nur etwas zu denken und mein Kopf wurde rot. Und das hatte mir so irgendwie meine Besonderheit. Und irgendwann habe ich mich entschieden zu reagieren mit meiner Clownerie.
Ja, es war ja auch keine leichte Situation, weil der Vater hat sich sehr früh aus dem Staub gemacht. An dem haben Sie, glaube ich, keine Erinnerungen mehr.
Sogar als ich, sagen wir, geboren wurde, mein Vater ist sofort verschwunden. Deswegen die ersten Jahre meiner Kindheit, ich war meine Mutter in den 30er Jahren. Eine schwierige Situation, als allein mit einem Kind. Dann kam das große Wunder. Meine Mutter hat sich verliebt in einen großen und wichtigen Mensch, einen Millionär. Und da wurde die ganze aus der Situation, der schwierigen Situation, wurde ein schönes Märchen, ja.
Da gab es ganz viele zwiespältige Sachen für Sie, glaube ich. Zum einen, wenn wir noch kurz bei der Mutter bleiben, eine Mama, die verlangt hat, dass Sie jeden Abend einen Brief schreiben. Was sollten Sie da schreiben?
Nein, muss ich schreiben. Also mich bedanke von allen die Opfer, die meine Mutter jeden Tag machte. Sie kam selber aus einer großbürgerlichen Familie, die aber genau 29 in der großen Weltkrisen alles verloren hatte. Das Einzige, das sie konnte, war Klavierspiel. Aber ziemlich schön und gut. Aber es war das Einzige, das sie konnte.
Und sie scheint eine sehr strenge Mama gewesen zu sein. Sie haben mal geschrieben in ihrer Biografie, Der fremde Blick, dass sie gar nicht Kind sein durften. Sie durften keine Regungen zeigen, sie durften nicht spielen. Ich stelle mir das als eine sehr, sehr harte Kindheit vor.
Ja, weil meine Mutter hatte die Gesuchte, der Mann, die verloren wurde, in meine Person als Kind. Deswegen hatte mit brutalen Mitteln, also angefangen, durften nicht schreien, durften nicht weinen, ich durfte keinen Schmerz spüren und ich durfte nicht mit anderen Kindern spielen. Und da ich durfte nur eben entweder schreiben oder lesen.
Wie sind Sie da umgegangen als Kind mit so einer Situation?
Ja, wie Sie sehen, hat erstaunlicherweise sehr geholfen. Im Gegenteil, dass ich ziemlich Probleme mit meiner Mutter hatte, nachträglich und heute nach vielen Jahren sagen, ja, Gott sei Dank, dass vielleicht wäre ich nicht heute so, wie ich bin, wenn nicht meine Mutter so gemacht hätte.
Weil Sie sich, glaube ich, auch einfach in die Fantasie geflüchtet haben. In der Realität konnten Sie nicht Kind sein, Sie haben das dann nachgeholt in Ihrem Kopf.
Ja.
Und dann kam, Sie haben es schon angedeutet, Nino Marenghi in Ihr Leben, der ein Glücksfall für Sie auch war.
Ja, weil der war ein besonderer Mensch. Er kam in eine Familie, die viel, viel Geld hatte und hatte geschafft, mit diesem Geld sich zu entscheiden, überhaupt nicht zu arbeiten. Nur zu studieren, lernen und reisen. Natürlich mit sehr großen Konflikten wieder mit seiner Familie, die verlangte, dass er irgendetwas macht. Ne? Und deswegen mit ziemlich großen Problemen. Aber dadurch, ich als Kind traf der erste Künstler. Mein Vater ist der nicht der biologische Vater ist, aber ist mein Vater. War mein erster Kontakt mit der Kunst.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Theaterbesuch?
Ich erinnere mich nur, dass er schon, als ich 4, 5 Jahre alt war, las immer am Abend Baudelaire, Rimbaud und solche Sachen, ja.
Also er hat Sie an die Welt der Kunst herangeführt, so kann man das sagen. Dennoch haben Sie gesagt, ich habe mich schon immer fremd gefühlt in der Welt, bis heute. Ab wann hat das Gefühl angefangen?
Sofort am Anfang. Also in meiner Kindheit war dieses Gefühl, in dem Moment, wo ich dann in der Gesellschaft angefangen habe zu leben und die ersten Kontakte, war natürlich in eine mailändische Gesellschaft, eine großbürgerliche Gesellschaft. Und in diese Gesellschaft habe ich angefangen, mich sehr stark fremd. Ich habe nichts zu tun mit dieser mailändischen großbürgerliche und auch eine Welt der großen Kapitale. Diese Stadt war genau der Zentrum des Kapitals in Italien. Und ich habe mich immer eigentlich viel mehr interessiert und geführt für die Menschen, die nicht haben.
Der Theatermacher Roberto Giulli, der vor 64 Jahren, da war er 27, sein erstes Theater gegründet hat. Wir sind noch in Mailand, wo Sie geboren und aufgewachsen sind. Und das Theater hieß Il Globo. Warum Il Globo?
Ja, sehen Sie, also gut, das sind zwei Sachen. Der erste mögliche zu denken ist der Shakespeare natürlich, Il Globo Theater. Ich wusste aber nicht, dass ich dann tatsächlich mit dieser Il Globo eigentlich eine Metapher für dann das Theater, die ich viel später in Deutschland gegründet habe. Der Zufall ist nie ein Zufall.
Also Il Globo, weil es ein bisschen heißt die Welt, ne?
Ist die Welt, ja, natürlich auch in Italienisch heißt das genauso, ja, Il Globo, ja.
Das Theater war kein Haus aus Backsteinen, sondern es war ein Zelttheater. Warum Zelt?
Ja, zuerst war ein Zelt eben. Das reisende Theater war für mich schon damals eine Intuition. Und tatsächlich die erste Reise dann entschied mir, wir zu machen in der Peripherie von Mailand.
Und genau, warum sind Sie an den Rand, raus aus dem Zentrum?
Mailand war schon ein Publikum, aber ein bürgerliches Publikum, eine besondere Schicht vom Publikum. Ja, aber in der Peripherie waren die Arbeiter, waren die Leute, die Migranten, die aus dem Süden kommen. Und so war ein Potenzial, ein Publikum, die viel weiter als der Großbürgerliche oder die Intellektuelle in Mailand dachte, dieses Publikum ist für Theater nicht mal reif. Und ich im Gegenteil mit den, ich glaube, bin ich der Erste, die an die Peripherie gegangen ist mit einem Repertoire, der bestand von klassischen Stücken, also Molière, Goldoni, Shakespeare und so, und Avantgarde-Stücke, das heißt zum ersten Mal Stücke von Beckett, Ionesco, Mrožek, und genau in der Peripherie bei diesem Publikum.
Sie haben auch Philosophie studiert. Welcher Philosoph kommt Ihnen nahe?
Ja, ich habe promoviert über die Phänomenologie des Geistes und besonders über die jugendlichen Schriften von Hegel und über ein Thema Beziehung zwischen Begriff Individuum und Kollektiv. Die normalerweise sind zwei Begriffe, die kontrastieren, und ich schon damals meinte, auch aufgrund des Blicks von Hegel auf diese Thematik, dass die beiden Konflikte, genau die beiden Begriffe zusammendenken sollten.
Inwieweit spielt das Philosophiestudium auch in Ihre Theaterarbeit hinein?
Zum Beispiel bleiben wir bei Individuum und Kollektiv, bei der Erkenntnis, dass ich bin als individuelle Person ein Produkt von einem Kollektiv. Da drinnen stecken die ganzen Personen, die ich, angefangen von meiner Mutter, die diesen Einfluss gehabt von mir. Aber ich bin auch das Produkt von den Filmen, von den Büchern, die ich gesehen habe. Und deswegen, ohne den Kollektive, kreative Arbeit von anderen Menschen, würde ich nicht existieren.
Und es gab, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die Sie hatten in Ihrem Philosophiestudium, wo ein Professor Ihnen gesagt hat, Sie müssen das so erklären, dass jeder Bauer Hegel versteht.
Man sollte so kommunizieren mit den Menschen, damit er alles versteht. Aber da hinten stand auch eine andere Botschaft. Nicht nur das. Nicht nur, dass man, muss man, wenn man erklärt, etwas komplizierte philosophische, jeder Mensch muss das verstehen. Aber das Wichtigste ist, dass unbedingt jeder Mensch für sich müsste die Arbeit machen und wissen, dass bis er nicht den Text, den er gelesen hat, seine eigene geworden ist. Es ist unwichtig, ob der Autor geschrieben hat den Text. Aber wenn ich diese Texte finde, die mit mir zu tun hatte, dass wir Autoren werden von den Texten, die wir lernen.
Es kam der Punkt, wir haben von den zwei Wendepunkten vorhin schon, einmal hatten Sie einen Herzinfarkt mit 29, der Sie monatelang ans Bett gefesselt hat. Und zum anderen ist Ihr Stiefvater, den Sie Vater nennen, an Selbstmord gestorben. Was hat das beides in Ihnen ausgelöst? Es war ja sehr nahe beieinander, auch diese beiden Ereignisse.
Ja, ich nehme an, also, dass diese beiden Sachen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, dass alles hat sich akkumuliert, wenn ich eben beschreibe, dass ich schon genau mit 29 dann, also bei, als ich diese Infarkt gehabt haben, mich gefragt haben, wie kommt, dass mein Herz so angegriffen worden ist. Und dann habe ich gedacht, das liegt vielleicht auf diese Fremde sein, dass ich festgestellt habe, dass ich irgendwie, ja, vielleicht in dem falschen Moment, in der falschen Stadt, in der falschen Sprache gewachsen bin und vielleicht ich gehöre woanders. Und dann nahm eben die Entscheidung, von dieser Welt mich zu trennen.
Und Sie sind über Paris nach Deutschland gekommen. Der Mailänder Großbürgersohn, wie Sie selber sagen, wird ein Gastarbeiter. Hatten Sie da ein Gefühl, gescheitert zu sein?
Ja, ich hatte bis zu diesem Punkt überhaupt, wusste nicht, was ist Arbeiten. Weil ich hatte im Hintergrund immer das Geld und habe wirklich mich getrennt von dieser Sicherheit. Ich habe den Schritt gemacht. Ich will nur arbeiten und bin ich Gastarbeiter geworden. Mein erster Vertrag ist bei der Bosch.
Ein Philosoph am Fließband.
Da bin ich nicht gekommen. Am Fließband war ich zu doof. Ich könnte die Räume, in denen der Fließband war, putzen. Also das war meine Arbeit eine monatelange, ein halbes Jahr. Und da war für mich aber wieder schwierig und bin ich Lastwagenfahrer geworden. Ja, da war besser. Und dann von Lastwagenfahrer bin ich bis irgendwie einen Tag gab es einen schönen Angebot des Göttingen Theater, die suchten einen Beleuter und so bin ich Beleuter gekommen.
Und so sind Sie doch schon am Theater gelandet wieder. Das war ja auch so ein bisschen trotzdem Ihr Blick, auch wenn Sie sagen, es war mal nicht schlecht, arbeiten zu lernen. Und als Beleuchter haben Sie dann eigentlich ziemlich schnell eine steile Karriere gemacht, würde ich jetzt einmal sagen. Also sind Requisiteur dann geworden, Regieassistent. Und man hat ihnen auch eigene Inszenierungen anvertraut. Das ist ja heute kein so leichter Weg, von einem Beleuchter plötzlich zum Regisseur zu werden, ne?
Ja, natürlich hat sie sich herumgesprochen im Theater, dass ich promovierter Philosoph habe irgendwann. Und das hat geholfen. Und dann war auch im Theater der große Heinz Hilpert, der Gründer des Deutschen Theaters in Göttingen. Und der ist aufmerksam auf mich geworden und wollte mich unbedingt kennenlernen. Und so, ich bin mit Sprache noch nicht so gut Deutsch, um mit Hilpert mich unterhalten können, aber wir sprachen Französisch. Und der Hilpert hatte dann der neue Intendant Fleckenstein gesagt, pass auf, du hast den richtigen Regisseur im Theater, du weißt noch nicht, aber der ist es, der Beleuchter Tschulli und so. Also ist meine Karriere deswegen so steil gewesen.
Und so wurde der Beleuchter Tschulli dann auch sogar ein Drittel Direktor eines Theaters und trotzdem haben Sie irgendwann gesagt, ich gehe da weg, ich brauche mein eigenes Theater. Sie hätten ja sagen können, Mensch, hier ist ein gemachtes Nest, ich bin ja schon Regisseur, warum brauchte es das eigene Theater?
Das ist viel später entstanden und durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur in Göttingen, ab 70er Jahren, in 72 wurde ich der Schauspieldirektor von dem Schauspielhaus Köln. Dann habe ich als Gastregisseur Freivolksbühne Berlin, in Schillertheater Berlin, viele Erfahrungen gemacht in viele Stadttheater, Schillertheater. Und aus dieser Erfahrung habe ich tatsächlich die Notwendigkeit gesehen, eine neue Theaterstruktur, die eine Alternative zu Stadttheater ist. Und deswegen ist entstanden das Theater an der Ruhr.
Inwiefern eine Alternative? Also was wollten Sie anders machen?
Die Stadttheaterstruktur oft arbeitet gegen die Kunst. Das heißt, es gibt ein Paradox, da sind die Orte, um die Kunsttheater zu fördern. Aber durch die Problematik, die man hatte, besonders die ökonomische Problematik und nicht nur, entsteht ein Kopf, der immer größer wird und die Kunst immer weniger. Und am Ende werden so Horte, die verwalten sich selber, aber dienen nicht mehr die Kunst des Theaters. Und deswegen war für mich die Notwendigkeit, mit einer Gruppe von Schauspielern und eine kleinere Gruppe eine Struktur zu finden, die andere Arbeit. Wenn Sie wollen, ist das Prinzip, die dann die freien Theater eigentlich gesuchend dasselbe. Und könnte man sagen, dass das Theater an der Ruhr war in einer gewissen Weise eine neue erste freien Theater, die aber von einer Stadt getragen wird und von einem Land getragen wird und subventioniert.
Wobei man sagen muss, auch an Stadttheatern und Staatstheatern gibt es oft tolle Kunst.
In dem Fall, also das würde ich auch heute nicht sagen, dass es nicht so ist.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Roberto Tschulli, ein Mailänder in Mülheim.
Der das dortige Theater an der Ruhr gegründet hat. Und von Anfang an war klar, haben Sie mal gesagt, ich will mit diesem Theater raus in die Welt. 1983 haben Sie ungefähr angefangen, Richtung damaliges Jugoslawien. Was war der Gedanke, der dahinter steckte?
Muss ich sagen, Jugoslawien damals war das beste Theater. Und auch in Jugoslawien haben gastiert damals die wichtigsten Theater der Welt. Und Jugoslawien war aber auch politisch ein utopisches Land. Das war ein sozialistisches Land. Und da war also die Perspektive von Jugoslawien war damals die Perspektive der Dritte Welt. Damals hieß die Dritte Welt, war ein Symbol auch für viele Staaten wie Südamerika und so. Und dann gab es ein paar Menschen, intellektuelle Theaterleute. Das Theater an der Ruhr verdankte Jugoslawien sehr viel. Wir haben gastiert in Jugoslawien und ich habe die jugoslawischen Truppen nach Mülheim in einer Zeit, wo keine wusste, was ist das ausländische Theater, also in fremde Sprache.
Und Sie sind weiter, Sie nennen es das Projekt Seidenstraße, also immer weiter in den Osten, in die Türkei, nach Russland, nach Usbekistan. Wie überwindet man sprachliche Hürden?
Schwer zu sagen, die sprachliche Hürde überwinden, aber der Wunder ist, dass wir auch oft erleben, wenn wir einen Film schauen und wir verstehen nicht die Sprache und das plötzlich nach einer halben Stunde schaue, verstehe ich immer nicht die Sprache, aber am Ende des Filmes habe ich das Film schon verstanden oder ich könnte die Geschichte dieses Films erzählen. Und das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie wenn wir immer die Sterne anschauen. Diese Wunder, die liegen tief in dem Menschsein, sind die Möglichkeit, uns zu wundern.
Ein ganz wichtiges Land für Sie und für das Theater ist Iran gewesen. Könnten Sie vielleicht die erste Begegnung im Iran beschreiben, wie Sie da mit dem Theater angereist sind?
Ja, die erste Begegnung war fürchterlich, weil wir hatten zu tun nur immer mit Gesprächen mit Mullahs. Die wollten immer wissen, ob wir glauben an Gott oder nicht. Und deswegen waren sehr schwierige Gespräche. Und was haben wir vor mit dem Theater? Ja, und die Sprache der Teufel sein kann. Deswegen war es sehr schwierig mit denen. Aber dann, es hat sich etwas eröffnet. Und tatsächlich ist etwas entstanden, das einmalige hieß. Das Theater an der Ruhr war in der Situation, zu einem Abkommen zu unterschreiben mit dem Kultusministerium Iran, weil es gab keine Kulturabkommen zwischen Bundesrepublik und Iran. Und der damalige Außenminister Kinkel hatte mir gesagt, dass sie machen ein Abkommen als Theater. Das heißt, glaube ich, in der Geschichte ist etwas ein bisschen einmaliger, dass ein Theater macht ein Kulturabkommen mit dem Kultusministerium seines Landes. Dass wir in Iran gastieren mit unseren Aufführungen. Und ich hatte die Möglichkeit, auch andere Theater, deutsche Theater einzubeziehen in diese Reise nach Iran. Und iranische Truppen kommen nach Mülheim an der Ruhr nach Deutschland.
Und eines Tages haben Sie dann gesagt, das iranische Theater, das hat eine große Wirkung auf mich. Was ist besonders an dem iranischen Theater?
Das Besondere an iranischen Theater ist, dass entsteht in Iran ein Theater, der muss eine Sprache finden, um nicht zu sagen, was er sagen will. Es muss eine Sprache, es muss etwas immer finden in der Sprache, das sagt etwas, das nicht an der Oberfläche ist, aber da hinten ist. Und da trifft er genau, was vielleicht die Arbeit eines Künstlers ist. Das heißt, er darf nie beschreiben die Realität, so wie sie ist. Die ist ziemlich langweilig. Aber er zeigt immer etwas, was da hinten ist.
Haben ja viele autoritäre Regimes wahrscheinlich gemeinsam, ne? Dass man eine Sprache finden muss, die nicht von den Mächtigen verstanden wird. Dieses Brückenbauen mit Kunst, funktioniert es heute noch, wo eigentlich viele Gesellschaften und viele politische Strömungen dahingehen zu sagen, wir kapseln uns ab als Nation, wir sind wir und die anderen bleiben da erstmal draußen. Wie funktioniert das heute oder haben Sie das Gefühl, das hat letzten Endes dann doch nichts gebracht, weil jetzt gerade Strömungen sind, wo wir uns alle oder wo sich viele auf, ja, nur noch aufs Klein-Klein besinnen?
Nicht nur eine große Frage, eine Leidende, aber eine, der das viel zu leiden. Wenn man heute die Situation heute sieht, dann natürlich kann man sich fragen, was war diese Arbeit? Das hat ja nichts gewirkt, ist genau das Gegenteil. Es scheint sogar das Gegenteil. Wenn ich die Entwicklung in Italien, die Entwicklung in vielen Ländern, was die sagen, und wenn ich denke an die heutige, genau im Moment, was wir das erleben, es scheint wirklich sehr schwierig. Aber das ist vielleicht, müsste man so sehen, dass, sagen wir, optimistisch auf kurze Zeit, auf das Schicksal der Menschheit, darf man vorsichtig sein. Ich glaube, das sowieso lernt die Geschichte, dass das ist nicht. Wir brauchen noch viel, viel Zeit. Der Pessimismus ist immer da. Aber man vielleicht sollte sich ein Optimismus konservieren für sich und denken, die wichtige Zeit ist nicht nur die Zeit, in der wir leben, die 70, 80, 90, 100 Jahre, die wir leben, ist eine lange Zeit noch danach, so wie eine lange Zeit davor war. Und dann vielleicht kann man noch ein bisschen Optimismus noch für sich retten.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Roberto Ciulli. Mit 90 noch lang keine Lust auf Rente.
Aber wann denn dann, Herr Ciulli?
Ja. Ich betrachte die Arbeit am Theater nicht als Arbeit. Also mein Leben ist verbunden mit dem Theater. Und natürlich, ich arbeite in dem Sinn, aber gemessen an die Arbeit, die viele Menschen haben, fühle ich mich natürlich privilegiert, seine Arbeit zu seiner Lust zu machen. Zu sein Sein. Also ich lebe auf dem Theater, ich arbeite nicht auf dem Theater in den Sinn. Ja, insofern ist für mich ja diese Frage Rente, nicht Rente oder wusste nicht, was ich mache. So, vielleicht sich ändert jetzt in den nächsten Jahren. Aber ich wusste nicht, was ich machen sollte, als das, was ich eben mache. Und deswegen... Die Frage stellt sich für mich nicht dar. Bis wann jemand denkt oder andere Menschen denken, die haben Lust, mit mir auf die Reise zu gehen, bin ich dabei.
Und Sie sind dabei auf der Bühne als Schauspieler, Sie sind dabei vor der Bühne als Regisseur. Allerdings die Theaterleitung haben Sie abgegeben vom Theater Mülheim an der Ruhr. Sie haben ja gesagt, das Leben handelt vom Tod und das Theater vom Leben. Ist das auch ein bisschen paradox?
Es gibt ja keine Unterschiede zwischen Leben und Tod. Vielleicht sollten wir einen Satz, ein S wie Schädel, das Leben beginnt tatsächlich nicht mit der Geburt und endet nicht mit dem Tod.
Das ist ein Satz aus dem Stück S wie Schädel, das Sie am Wochenende in Fürth gespielt haben. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet, dass jedes Tod ist das Beginn von Leben. Ohne den Tod ist immer das Beginn von Leben. Es gäbe kein Leben, wenn kein Tod wäre. Wir haben zwei Erdenhälfte, wir haben zwei Hände, wir haben zwei Beine, ist alles zwei. Und man muss versuchen, anzufangen, diese zwei als eins zu sehen. Und so ist auch mit dem Tod und Leben. Tod und Leben gehören zusammen, ist eins. Und da habe ich in den letzten Jahren mehr gelernt von solchen, sagen wir, Beschäftigung mit solchen Menschen. Wie zum Beispiel Artaud, der sein ganzes Leben in der Psychiatrie also gelebt hat. Aber das war besessen von diesen, von zwei Eins, alles zu machen.
Wenn wir schon beim Tod sind, Sie haben mal einen Satz gesagt, der hat mich kurz zusammenzucken lassen. Der Regisseur ist ein Kannibale.
Ja, Brecht hat es ein bisschen besser formuliert, nicht besser formuliert, aber sagen wir sanfter formuliert. Weil Brecht hat gesagt, alle Autoren von Theater stehlen von anderen, Regisseure stehlen andere Ideen. Und es gibt ja tatsächlich Kannibalen, weil es gibt ja, wie die, zum Beispiel in Indien hieß es normal, alles zu denken, dass es so wie der Mensch braucht für seinen Körper das Essen, so braucht er auch für die Seele das Essen. Und es ist das Gleiche. Die spirituelle Welt ist gleicher wie das Essen. Und deswegen bei den Indern ist das Geschmack der wichtigste, absolut wichtigste Sinn. Mehr als das Sehen, als das Berühren, als Hören.
Sie sind einst ein bisschen der Liebe wegen nach Deutschland gezogen, aber auch ein bisschen der Liebe zur deutschen Sprache wegen. Was mögen Sie an ihr?
Naja, die deutsche Sprache ist die Sprache der Philosophie.
Sagt der Philosoph.
Schon, ja. Und deswegen meine Faszination für die deutsche Sprache war schon die Begegnung mit dieser große Schule der deutschen Philosophie, leider die Sprache auch des Nazismus, das ist etwas anderes. Und da würde ich sagen, was das Theater betrifft, ist bestimmt in der, auf der Theaterebene eine defizitäre Sprache. Deswegen, weil ich finde zum Beispiel die Begriffe wie Schauspieler, Spielen und so alle falsch.
Weil Sie finden, da spielt man nicht? Oder warum ist es ein falscher Begriff?
Es ist ein falscher Begriff, weil Schauspieler, für mich ja zum Beispiel, Schauspieler sagt nicht, was ich tue. Attore sagt mir, was ich bin.
Das ist das italienische Wort für Schauspieler und heißt in der Aktion sein eigentlich, oder?
Und deswegen hieß diese zum Beispiel präziser für mich, das sagte, was ich bin.
Also einer, der handelt auf der Bühne. Welchen Titel trüge das Stück, das über Ihr Leben geschrieben werden würde?
2-1.
2-1. Über Ihr Leben geschrieben allerdings haben Sie unter dem Namen Der fremde Blick. Da kann man nochmal auch einen Blick hineinwerfen, wenn wir schon bei Blicken sind. Da kann man sehr viel nachlesen über Ihr Leben und auch über Ihr ganzes Theaterwerk. Von der langen Theaterreise vom Zelttheater Il Globo in Mailand 1960 bis heute, bis zum Stammhaus in Mülheim und jetzt am Wochenende in Fürth. Ich ende mit einem, ja, vielleicht auch ein Widerspruch. Sie können das sicherlich wieder vereinen. Sie haben ja auch gesagt, 2-1 soll der Titel des Stückes werden, das über Ihr Leben geschrieben werden wird, vielleicht eines Tages. Sie haben gesagt, einerseits, das Theater ist Medizin und ein anderes Mal, das Theater eignet sich, um das Sterben zu lernen. Ich erkenne einen Widerspruch, aber ich bin sicher, Sie vereinen mir das wieder.
Ja, sterben zu lernen ist schon vielleicht eine Aufgabe. Es ist wie eine Aufgabe, wie zu den eigenen Namen zu sein, bevor man stirbt. Dass jeder Mensch ist eigentlich immer auf die Suche der eigenen Namen und macht eine Parallelität zu der Wichtigkeit des Theaters und die Wichtigkeit des Schauspielers zu sein, der Aktore zu sein, in dem der Schauspieler macht zu diesen Suchen auf den eigenen Namen ständig seine Arbeit. Das heißt, könnte man sagen, wenn tatsächlich für in der Gesellschaft der wichtige Arbeit, die man machen an sich selber muss, der eigene Name zu finden, macht der Schauspieler vor, wie man macht diese Arbeit, in den übernimmt diese Rolle auf der Bühne in ein Leben und zeigt, wie man ständig auf eigenen Namen finden muss.
Welche Rolle spielt dabei der Clown, den Sie so gerne auch repräsentieren, mit roter Nase?
Na, sehen Sie, wir sind wieder bei diesen zwei, weil die Metapher der Clown ist genau erzählt, diese zwei unmögliche Dinge, scheinbare, die wir nicht vereinen können. In uns der weiße Clown, das heißt die Rationalität, der Denkenden, die Disziplin, die Kunst, die hohe Kunst. Und in der andere ist der rote Nase, der Bauch, der Schmerz, die Undisziplin, Chaos. Und eben sind wir von diesen zwei eins.
Ein wunderbares Schlusswort. Über 90 Jahre Leben von Roberto Cioli in 1:1 der Talk. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Noch einen Hinweis habe ich. Theater zum Hören, das gibt's in unserem Hörspielpool in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.